Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In die festgefahrenen Nahost-Friedensbemühungen kommt offenbar Bewegung. Die israelische Regierung will mehrere ranghohe palästinensische Gefangene freilassen, um ein Hindernis für neue Verhandlungen auszuräumen. US-Außenminister Kerry hatte gestern Abend eine Grundsatzeinigung auf neue direkte Gespräche verkündet. Unterhändler Israels und der Palästinenser könnten sich möglicherweise bereits kommende Woche in Washington treffen.
Im Vorfeld hielten ihn alle Experten für naiv, doch gestern Abend triumphierte John Kerry dank seiner Hartnäckigkeit und seinem diplomatischen Geschick. Stolz verkündete er: Ich freue mich, Ihnen anzukündigen, dass wir eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht haben. Der Widerstand der Palästinenser war so groß, dass Kerry gestern überraschend nach Ramallah kam. Präsident Abbas musste schließlich zwei Vorbedingungen fallen lassen: einen israelischen Siedlungsbaustopp und die Festlegung auf die Grenzen von 1967 für den Staat Palästina. Abbas blieb keine Wahl. Da war auch der Druck arabischer Staaten, vor allem aber die Frage, mit welcher Legitimität unsere Führung an der Macht bleibt, wenn nur Stillstand produziert wird. Doch auch Israel musste in den sauren Apfel beißen. Premier Netanyahu wollte, dass die Palästinenser Israel als jüdischen Staat anerkennen. Das tun sie im Augenblick nicht. Und wie heute bestätigt wurde, wird Israel palästinensische Gefangene freilassen, darunter etliche mit Blut an den Händen. Nur Justizministerin und Chefunterhändlerin Zipi Livni freut sich. Auf ihrer Facebook-Seite postete sie gestern Abend: Ich bin von ganzem Herzen überzeugt, dass dies das Richtige für unsere Zukunft ist.
Nochmal zur Klarheit. Im Augenblick hat Kerry lediglich erreicht, dass beide Seiten ihre Vorbedingungen aufgegeben haben. Nun beginnen die eigentlichen Probleme. 9 Monate will man miteinander verhandeln. Über Siedlungen, Jerusalem, palästinensische Flüchtlinge und Grenzen. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Und Widerstand gegen Verhandlungen gibt es auf beiden Seiten. Allen voran die radikal-islamische Hamas und die israelische Siedlerbewegung.
In den USA ist eine neue Diskussion über Rassismus entbrannt. Hintergrund ist der umstrittene Freispruch eines Bürgerwehrmitglieds, das den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin erschossen hatte. US-Präsident Obama äußerte sich in einer persönlich gehaltenen Rede zu dem Fall und thematisierte dabei auch eigene Erfahrungen. In rund 100 Städten der USA fanden heute wieder Kundgebungen statt. Tausende Menschen demonstrierten dafür, dass der Fall in einem Zivilprozess neu verhandelt wird.
Die Wut geht auf die Straße. Sie fordern Gerechtigkeit für Trayvon Martin, protestieren in Washington und 99 anderen Städten für das schwarze Opfer eines weißen Todesschützen. Aus Sicht der Demonstranten war dies keine Notwehr, sondern eine rassistisch motivierte Tat und der Freispruch für George Zimmerman ein Skandal. Viele fühlen sich heute ermutigt von einer emotionalen Rede des Präsidenten. Das Land ist ja sehr gespalten beim Thema Rassismus, deshalb war es gut, dass unser Präsident über Ungerechtigkeit spricht und über unvollkommene Gesetze. Das war wichtig für alle Amerikaner. Vor allem die schwarze Bevölkerung hatte auf eine Reaktion Obamas gewartet. Die Jury hat ihr Urteil gefällt, so ist unser Rechtssystem, aber ich will das einordnen und über die Reaktionen und Gefühle vieler sprechen. Ich hätte Trayvon Martin sein können vor 35 Jahren. Es gibt sehr wenige Afroamerikaner, die nicht die Erfahrung gemacht haben, argwöhnisch verfolgt zu werden, wenn sie im Kaufhaus einkauften. Das gilt auch für mich. Ein nachdenklicher Präsident meldet sich da zu Wort, eine Woche nach dem umstrittenen Freispruch in Florida. Erstmals macht Barack Obama seine Hautfarbe offensiv zum Thema. Seine sehr persönlichen Anmerkungen zum alltäglichen Rassismus haben einen Nerv getroffen. Amerikas weiße Konservative kritisieren, der Präsident dürfe kein Öl ins Feuer gießen. Für viele Afroamerikaner ist er dagegen wieder ein Vorkämpfer für eine gerechtere Gesellschaft.
Mehr zum umstrittenen Fall Trayvon Martin finden Sie auf tagesschau.de. Dort können Sie sich auch die komplette Rede von US-Präsident Obama ansehen. Die US-Geheimdienste dürfen auch weiterhin Telefondaten zur Terrorabwehr sammeln. Das entschied ein geheimtagendes US-Gericht, wie das Büro des obersten Chefs der Geheimdienste Clapper mitteilte. Die Erlaubnis für das Überwachungsprogramm sei gestern ausgelaufen und habe daher erneuert werden müssen. Angesichts des großen öffentlichen Interesses seien, anders als sonst üblich, der Antrag der Regierung und das Urteil des Gerichts öffentlich gemacht worden.
Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach Moskau zurückgekehrt, nachdem er unter Auflagen aus der Haft entlassen worden ist. Mehrere hundert Anhänger empfingen ihn begeistert am Bahnhof. Nawalny war in einem umstrittenen Prozess zu 5 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Er versprach in einer kurzen Ansprache, dass er an seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Moskau festhalten werde. Bis zu seinem Berufungsverfahren ist Nawalny vorerst frei.
Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer wollen ihren Fokus künftig vorrangig auf Wachstum und Beschäftigung richten. Bundesfinanzminister Schäuble sagte zum Abschluss des G20-Ministertreffens in Moskau, die massive Arbeitslosigkeit in einigen Ländern sei eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Mehr dauerhaftes Wachstum bedeute aber auch, für nachhaltige öffentliche Finanzen zu sorgen. Auch darin seien sich die Staaten einig. Am Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 haben Soldaten der Bundeswehr ihr Gelöbnis vor dem Reichstag abgelegt. Bundespräsident Gauck würdigte den Widerstand der Gruppe um Graf von Stauffenberg. Jene Soldaten hätten nicht nur Befehl und Gehorsam gekannt, sondern letztlich ihrem Gewissen den Vorrang gegeben. Vertreter der Bundesregierung, der Bundeswehr und des Landes Berlin hatten zuvor an Feierlichkeiten und Kranzniederlegungen in der Gedenkstätte Plötzensee und im Bendlerblock teilgenommen.
Ein Choral statt Militärmusik und ein betont stilles Gedenken im Hof des Bendlerblocks. Nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler wurden hier 5 Offiziere um Graf von Stauffenberg erschossen. Mehr als 100 weitere Mitverschwörer wurden in den Folgemonaten hingerichtet. Galten die Attentäter auch nach dem Kriege noch bei vielen als Verräter, stellt sich die Bundeswehr heute ganz bewusst in ihre Tradition. Beim feierlichen Gelöbnis vor dem Reichstag sprach der Verteidigungsminister von einer Armee in der Demokratie und für die Demokratie. Und der Bundespräsident nannte die jungen Rekruten Mutbürger in Uniform.
Diese, unsere Bundeswehr, will Soldatinnen und Soldaten, die nicht nur Befehle ausführen, sondern kritisch mitdenken und für ihre Überzeugungen in Wort und Tat einstehen.
Gauck mahnte die Politik, sich intensiver um die psychologische Betreuung der Soldaten zu kümmern, die von Auslandseinsätzen zurückkehren. Ohne Afghanistan direkt zu erwähnen, sprach er auch von der Möglichkeit des Scheiterns.
Es kann sich unter Umständen herausstellen, dass wir uns in unserer Einschätzung geirrt haben. Das ist gerade in militärischen Konflikten bitter. Doch die Fähigkeit zur Selbstkorrektur ist eine der großen Stärken unserer Demokratie.
Demokratie und Bundeswehr seien beide nicht unfehlbar, aber lernfähig. Der Bundespräsident hat heute vor allem von den Rechten junger Soldaten gesprochen. Vom Recht zum Beispiel genau zu erfahren, warum sie in ihre gefährlichen Einsätze geschickt werden. Und vom Recht auf eine offene und ehrliche Debatte über solche Einsätze. Und er hat sie aufgefordert, sich selbstbewusst in diese Debatte einzumischen. Denn es sei die Tugend der Zivilcourage, die unsere heutige Armee mit den Widerstandskämpfern vom 20. Juli verbinde.
Knapp 2 Monate vor der Landtagswahl in Bayern ist die SPD in die heiße Phase des Wahlkampfes gestartet. Am Landesparteitag in München nahm neben dem bayerischen Spitzenkandidaten Münchens Oberbürgermeister Uhde auch SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück teil. In seiner Rede rief Steinbrück die SPD-Anhänger auf, sich nicht von schlechten Umfragewerten nervös machen zu lassen. In Bayern wird am 15. September gewählt, eine Woche vor der Bundestagswahl. Rund 18 Monate nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia mit 32 Toten hat ein italienisches Gericht heute die ersten Urteile gefällt. Angeklagt waren 4 Besatzungsmitglieder und ein Krisenmanager der Reederei. Sie wurden zu Haftstrafen von 18 bis 34 Monaten verurteilt. Die 5 Männer hatten ihre Mitschuld an dem Unglück eingeräumt, um härteren Strafen zu entgehen.
Mit dem Urteil gegen die 5 Reedereiangestellten sind in Grosseto nun erste strafrechtliche Konsequenzen gezogen worden. Vor 1,5 Jahren war die Costa Concordia vor der Insel Giglio auf Grund gelaufen. 32 Menschen, unter ihnen 12 Deutsche, waren dabei ums Leben gekommen. 4 Besatzungsmitglieder und 1 Reedereivertreter, nun sind sie verurteilt. Wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten einen Vergleich angeboten, das Gericht in Grosseto hatte ihn anerkannt. Mit 2 Jahren und 10 Monaten erhält der Krisenmanager der Reederei Costa Crociere die längste Haftstrafe. Als beschämend kritisieren einige Opferanwälte die Entscheidung. Wenn man an die Opfer denkt, können wir mit diesem Urteil niemals zufrieden sein. Solche Strafen bekommen normalerweise Menschen, die illegal Häuser bauen. Mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen, sagt der Anwalt. Es ist eine Schande. Der damalige Kapitän des Schiffes, Francesco Schettino, bleibt nun der einzige Angeklagte in einem Hauptverfahren. Heute haben wir damit begonnen, Recht zu sprechen. Jetzt wird sich zeigen, wie schwer die Verantwortung des Kapitäns wiegt. Schettino, angeklagt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Außerdem wird ihm vorgeworfen, das Schiff frühzeitig, noch bevor alle Passagiere von Bord waren, verlassen zu haben. Auch Schettinos Anwälte hatten einen Vergleich angestrebt. Darauf war das Gericht aber nicht eingegangen. Sein Prozess soll Ende September fortgesetzt werden.
In Indien sind die Vergewaltiger einer Schweizer Touristin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht im Bundesstaat Madhya Pradesh befand die 6 Männer für schuldig, die 39-Jährige zusammen missbraucht und ausgeraubt zu haben. Sie müssen außerdem eine Geldstrafe zahlen. Die Schweizerin war im März beim Zelten mit ihrem Mann überfallen worden. Die bekannte US-Journalistin Helen Thomas ist tot. Als Korrespondentin im Weißen Haus berichtete sie über 10 US-Präsidenten von Kennedy bis Obama. Bekannt war Thomas, die in den Pressekonferenzen immer in der ersten Reihe saß, für ihre hartnäckigen Nachfragen. Vor 5 Jahren gratulierte ihr Obama während einer Pressekonferenz zum Geburtstag. Beide sind am 4. August geboren. Helen Thomas wurde 92 Jahre alt. Christopher Froome steht vor dem Gewinn der 100. Tour de France. Der Brite verteidigte das gelbe Trikot des Gesamtführenden auch auf dem vorletzten Teilstück. Bei der Schlussetappe morgen nach Paris werden traditionell keine Angriffe mehr gefahren. Den Tagessieg sicherte sich der Kolumbianer Quintana. Und jetzt die Lottozahlen. 3, 11, 18, 29, 33, 46, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. Juli.
Eine stabile Hochdrucklage beschert uns auch in der neuen Woche viel Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen. Von Südwesten wird die Luft aber langsam feuchter und zur Wochenmitte steigt dort auch das Gewitterrisiko. In der Nacht funkeln verbreitet die Sterne, in Alpennähe halten sich noch ein paar lockere Wolken und in Nordfriesland bildet sich zum Teil Nebel oder Hochnebel. Am Sonntag gibt's meist ungetrübten Sonnenschein. Vor allem über dem Bergland des Südens tauchen einige harmlose Quellwolken auf. Vom Südschwarzwald bis zu den Alpen sind einzelne Gewitter möglich. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig aus meist östlichen Richtungen. Heute Nacht 10 bis 16, an der Ostsee sowie am Oberrhein bis 17 Grad. Morgen Temperaturen von 22 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 32 Grad im Breisgau. In der neuen Woche scheint verbreitet die Sonne und die Temperaturen steigen noch etwas. Vor allem über dem südlichen und westlichen Bergland entwickeln sich einzelne Gewitter, die am Mittwoch zahlreicher und zum Teil auch heftig werden können.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.45 Uhr mit folgenden Tagesthemen: Rassismus in den USA, die Erfahrungen der schwarzen Bevölkerung und Fastenbrechen gegen Erdogan, die neuen Formen des Protests in Istanbul. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.